Willkommen zur Evangeliumsandacht am 22. Februar 2026, dem Sonntag Invocavit, dem ersten Passionssonntag. Dieser Sonntag steht im Zeichen der Geschichte der Versuchung Jesu und vor allem auch mit einem Experiment-Thema Garten Eden im 1. Mose 3 anders zu interpretieren. 1. Johannes 3, der Vers 8b: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wir singen nun vom Lied Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, die Strophe 1.
Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen.
Hören wir verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag. Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet mich vom Stricke des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Haus nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er erkennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhöhen. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil.
Ich lese ein Gebet, Autor unbekannt. Du unerforschlicher Gott, manchmal machst du uns es schwer. Schwer, die Wahrheit zu finden, am Glauben zu bleiben und dir gegenüber offen zu sein. Gib uns einen klaren Sinn zu erkennen, was recht ist, und den Mut abzulehnen, was falsch ist. Lass nicht zu, dass wir Entscheidungen aus dem Weg gehen, sondern bring uns auf den Weg zum Ziel, den du für uns bestimmt hast. Amen.
Wir hören auf das Evangelium nach Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm.
Gemeinsam wollen wir die Verse 1 und 2 von dem Lied Ach, bleib mit deiner Gnade singen.
Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Das uns im Fort nicht schade, des bösen Feindes List. Ach, bleib mit deinen Worten bei uns Erlöserbett, dass uns sei hier und dort dein Güt und Heil beschert.
Gedanken zu einem ganzen Kapitel aus dem Buch Genesis, 1. Mose 3, die Verse 1 bis 24. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zur Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zu der Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab sie dem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und Adam sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Und Gott sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seiest du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst in die Ferse stechen. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm ernähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du gekommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nun nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch noch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von dem er genommen war. Und Gott trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim, mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Ein ganzes Kapitel. Und ich wage heute mal ein theologisch-hermeneutisches Experiment, in dem ich diesen Bibeltext mal komplett versuche, ohne die damit verbundenen historischen Bezüge des sogenannten Sündenfalls auszublenden. Also warum bin ich der Ansicht, dass, wenn wir von dem Garten Gottes bei Eden, also dem Ort Eden, reden, immer so tun, dass wir darin, also in diesem Garten, als Menschen gefangen gewesen wären. Was gemeinhin also in der Menschheitsgeschichte als Paradies ausgesagt wird, ist schlicht wenn man den Text genau liest, ein umzäuntes Gebiet, in dem sich Gott einen Garten zu seiner eigenen Erholung gebaut hat. Dort geht er im Garten umher, im Vers 8, in der Kühle des Tages am Abend und erfreut sich seines Gartens. In diesen Garten setzt Gott, und ich sag's mal noch deutlicher, wie in einem Zoo- oder Freilaufgehege, ausgewählte Tiere und auch die Menschen, die nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Und innerhalb dieses umzäunten Gebietes gibt es feste Regeln, hinreichend zu essen und eine natürliche Umgebung, die natürlich überhaupt nichts mit Natürlichkeit des Lebens außerhalb des Zoos zu tun hat. Die Löwen fressen nicht die Gazellen, die Menschen jagen nicht die Löwen, denn das Essen und das Futter ist hinreichend von Gott zur Verfügung gestellt. Niemand muss scheinbar arbeiten, um sein Leben zu fristen. So werden offenkundig auch durch Gott Geburt und Tod reglementiert, weil es offenbar scheinbar nicht vorkommt. Dies hat auch zu einer Art himmlischen, also Verewigung der Vorstellung dieses Paradieses Eden geführt, in dem immer ein Idyll unter der Aufsicht, eingezäunt und im Schutz Gottes zu existieren scheint. Dummerweise, und das meine ich im wörtlichen Sinne heute dieser biblisch-hermeneutischen Tests der Ansprache, ist in der Theologie und in der Geschichte der Kirchen diese Erzählung in Kapitel 3 des ersten Buches des Alten Testaments, dies mit Sündenfall, überschrieben worden. Es gibt eine Überschrift, die es im Originaltext überhaupt nicht gibt. Schlimmer und dümmlicher könnte es gar nicht sein. Also wir beeinflussen uns selbst mit einer Überschrift, die überhaupt nicht im Text steht. Denn die wirkliche Geschichte, wenn wir in die einzelnen Details hineinblicken, uns ansehen und analysieren, erzählt eigentlich nur davon, dass scheinbar durch das Essen einer Frucht eines bestimmten Baumes, so die Mythologie in dieser heutigen Geschichte, es verwurzelt bleibt, dass der Mensch endlich zum Menschen wird, weil er erkennt, dass Gott ihn in seinem Zoo oder Garten Eden gefangen hält. Also der Mensch erkennt, dass Gott ihn in einem Idyll und nicht im realen Leben gefangen hält. Und erst durch das Essen einer gewissen Frucht scheinen die Drogen, sagen wir es mal in der heutigen Sprache, die den Menschen und Tieren in diesem Garten bei Eden verabreicht werden, neutralisiert zu sein. Und erst in diesem Moment können die Menschen hinter das Idyll des Paradieses sehen. Sie sind nicht frei, also Subjekte, sondern Objekte des Schöpfers in seinem Zoo. Harte Sprache, klar. Also, und wie im alltäglichen Leben auch heute noch mit Obrigkeiten, wird auch dort in diesem Garten von dem Schöpfergott scheinbar mit Angst, wie der Vers 4 es deutlich macht, operiert. Denn dieser Gott behauptet, man sterbe, wenn man von dieser einen Frucht esse. Aber genau das ist zu schlicht gelogen, denn weder sterben Adam und Eva sofort, sie werden aber endlich. Sie verlieren aber durch das Essen die Drogen des Gartens bei Eden und auch das Idyll geht verloren. Also genauso wie wenn man im Urlaub merkt, dass andere arbeiten müssen und hinter der Fassade die Klos schrubben, also es genauso abläuft wie bei uns im regulären Leben. Wenn wir uns dem Urlaubsidyll hingeben und nur die Fronten sehen, die für uns getüncht, gemalt und was auch immer geworden sind, tja, dann lebt man nicht real. Bibelhistorisch oder kirchengeschichtlich wird in dieser Geschichte mit der Überschrift Sündenfall der Frau Eva und allen Frauen insgesamt von den Männern jahrtausende lang zugeschrieben, die Verführerin zu sein. Was natürlich völliger Unsinn ist, es zeigt eigentlich nur die Dummheit des Mannes, nur das zu tun, was Eva ihm vorsetzt. Denn Eva wird als Urahnin durch diesen Versuch, sich von den Drogen im Paradies zu befreien und damit hinter die Kulissen des Idylls zu blicken, letztlich zur ersten Person, die selbstkritisch auf dieser Erde wandelt. Und durch das Essen, ebenso des ersten Mannes, der erstmals überhaupt sich dann selbst wahrnimmt, kommt es zu dieser Erkenntnis, was denn richtig und falsch und vor allem wie ich und du als Mensch in dieser Welt stehen kann. Faktisch ist es eine kulturelle Urleistung und nicht die Ursünde. dass der Mensch sich selbst als Mensch entdeckt und somit zu einer Person wird, mit einer Persönlichkeit, einem eigenen Selbstbewusstsein. Der Mensch wird zwar als Geschöpf irgendwie tätig, aber dadurch, dass er es selbst erkennt, erst zum Ich und zum Gottes gegenüber. Also, der Mensch kann plötzlich sich und das Umfeld abgrenzen. So entsteht überhaupt das, was wir als Menschen unsere Besonderheit nennen, nämlich das Ich, sich selbst kritisch zu sehen. Statt uns zu schämen, erkennen wir letztlich, dass das geschaffene Idyll im Garten bei Eden nicht das wirkliche Leben ist. Im Paradies sind wir eingebunden, also in ein größeres Ganzes, ein lebensfremdes Idyll, was mit der Wirklichkeit des Lebens überhaupt nichts zu tun hat. Erst mit dieser mythologischen Figur der Eva und des Adams sind wir also befähigt, so zumindest die biblische Botschaft gleich zu Beginn, uns selbst als Menschen wahrzunehmen. Wir können uns freuen, uns schämen, uns begehren, uns in Arbeit und Mühsal betätigen, uns in Zuneigung und Sexualität vermehren und der Endlichkeit des Lebens entgegenstreben. Das ist keine Sünde, sondern eine Selbstbefreiung zum eigenen Leben. Mit dieser Mythologie im Alten Testament und meiner heutigen Umdeutung kommt es erst zum Gegenüber von Gott und Mensch, zu einer seltsamen Symbiose und Ambivalenz zwischen hin und her, wie wir mit Ewigkeit einerseits und Endlichkeit andererseits im Leben umzugehen haben. Im ständigen Ringen um gegenseitige Anerkennung und Achtung entwickelt sich das, was wir heute Geschichte nennen, dass nämlich zwischen Gott und den Menschen ein differenzierter Blick auf Leben und Existenz, auf Ereignisse und Versäumnisse, auf Gewalt und Glück, ein Blick auf Liebe und Hass entstehen kann und immer wieder im Ringen um die gegenseitige Anerkennung und Achtung, die dann auch eskaliert, wie man das ja sowohl in der Geschichte als auch in der Geschichte des Alten Testaments permanent uns zuführen, anlesen können. Und diese Form der gegenseitigen Eskalation will dieser Gott, und jetzt kommen wir eigentlich zum heutigen Evangelium, im Evangelium von Jesus von Nazareth als Christus überwinden. Gott will nun selbst aus seinem Idyll, aus dem Garten Eden, aus dem Tempel heraustreten und hineintreten in die Erkenntnis, dass nur in dieser Verschiedenheit und Ambivalenz zwischen Gott und Mensch es eine Zukunft geben soll. Das Evangelium ist also der zweite Schritt Gottes auf die Menschen zu, in seiner Verbundenheit zu uns. Es ist das Angebot, nach dem Garten bei Eden nun wieder zur Versöhnung mit uns zu kommen. Und zwar irgendwie auf Augenhöhe. Die Notwendigkeit in aller Erkenntnis, dass wir geschaffene Wesen durch Gott einerseits und Persönlichkeit aus, sagen wir es mal salopp, aus mythologischer Gnade der Eva quasi andererseits sind, sollten wir als Dank erkennen. Wir als Menschen sind dadurch fähig, zwischen Gott und Mensch zu unterscheiden. Wir sind fähig, herausgefordert zu entscheiden, wie wir selbst als Menschen unser Verhältnis zu diesem Gott bestimmen, erleben, erhoffen oder auch beleben. Wir sind vor allem im Evangelium befähigt, selbst zu entscheiden, ob wir uns in diesem Jesus als Christus erneut die Hand zum gemeinsamen Leben mit Gott reichen. Es geht nicht mehr darum, dass wir uns selbst zu befreien haben. Dies ist durch Eva in Gottes Idyll in seinem Garten schon deshalb passiert, weil quasi die Droge, die wir damals hatten, wenn es um Idyll geht, der göttlichen Gemütlichkeit entledigt haben. Auch dieses bleibt in uns enthalten, nämlich dem Idyll nachzustreben, also nicht arbeiten zu müssen, nicht in Mühe und Scham dahin zu siechen, in Vergänglichkeit und Gescheitertem, in vergänglichem Glück und gescheiterter Hoffnung und auch nicht im Bangen oder bewundert werden wollen zu leben. Wir bleiben als Menschen eingebunden in die Freiheit und Bindung zwischen diesem Idyll und dieser Wirklichkeit. Wir bleiben, so die große mythologische Erzählung des Gartens in Eden, eingebunden in diese Zwiespalt, in diese Ambivalenz zwischen göttlichem Können von uns und unserem menschlichen Versagen. Und dort eben einen Weg zu finden über all diese Spaltungen hinaus, nämlich uns auch dann,
gegenseitig vergeben zu können. Gott ist diesen Weg gegangen in Jesus als Christus. Nachdem die Vertragsbeziehungen des Bundes mit den 10 Geboten als Gesetz irgendwie gescheitert waren, weil eben die Anforderungen auf die Erfüllung des Gesetzes uns überfordert haben. Die neue Evangeliumserfüllung geschieht darin, dass Gott auf uns zugeht und uns ermöglicht, in seine Gnade und Liebe einzutreten. Es ist keine Einladung in ein neues göttliches Idyll. Also wir kommen nicht in ein Paradies, das ist Blödsinn. Sondern wir können und dürfen und müssen nicht mehr allein sein in unserer Angst und unserer Scham vor dem, dass wir einst Gott den Spiegel vorgehalten haben, also zumindest mythologisch, und wir selbst als Menschen in unserer Persönlichkeit nach dieser Geschichte im Alten Testament uns von Gott und seiner Abhängigkeit befreit haben. Und es hat überhaupt nichts mit Sünde zu tun, sondern mit der Gewissheit, dass wir als Menschen Gott in seiner Ebenbildlichkeit herausfordern dürfen und sollen. Denn in Christus dürfen wir in diesem Zwiespalt des eigenen Lebens dankbar eintreten und dies mit Gottes Gnade aushalten. Amen. So viel zu dem heutigen hermeneutischen Experiment, zu einer altbekannten, aber doch völlig neu gedachten Geschichte.
Wir singen nun vom Lied Jesus nimmt die Sünde an, die Strophen 1 und 2.
Jesus nimmt die Sünde an, sage doch, des Trost von allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann, Jesus nimmt die Sünde an. Keiner Gnade sind wir wert, doch hat in seinen Worten eidlich sich dazu erklärt. Sehet nur die Gnadenpforte, ist hier völlig aufgetan, Jesus nimmt die Sünder an.
Gebetsruf. Herr, schenke du uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen nun von dem Lied Komm, Herr, segne uns, die Verse 1 und 2.
Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder weinen wird gesegnet sein. Keiner kann allein Segen sich bewahren, weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Segen kann gedeihen, wo wir alles teilen, schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihen.
Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben.
Kyrie, Kyrie, eleison.